Fortschritt, Wachstum, Wohlstand, das singt Knorkator. Und was ist eigentlich Wohlstand? Was ist Wachstum? Brauchen wir den ständigen Wachstum? Und wie sieht es aus mit unserem Wirtschaftssystem, mit unserer Gesellschaft? Das frage ich einen Mann, mit dem jedes Jahr einen Jahresabschluss mache. Die Rede ist von Helge Polkert, dem heterodoxen und kritischen Ökonomen. Schönen guten Morgen, Helge.
Guten Morgen.
Das ist ja schon eine gute Tradition geworden, dass wir jedes Jahr reden. Und ich habe das Gefühl, dass wir jedes Jahr das Gleiche besprechen. Vielleicht ändert sich ja mal was, aber vielleicht ändert sich ja auch nichts. Und dieser Kapitalismus, dieses Wirtschaftssystem ist so robust, dass es sich immer wieder anpasst. Aber irgendwie stehen ja trotzdem Menschen dahinter. Deswegen die Frage, hat sich denn was geändert seit 2013, als wir das letzte Mal gesprochen haben über den Jahresabschluss?
Ja, es hat sich schon einiges geändert. Die Frage ist natürlich, ob zum Besseren, ja. Also wenn ich das letzte Jahr mal auf eine Formel bringen sollte, würde ich von Paul Virilio rasender Stillstand als Überschrift nehmen. Mhm. Ich meine, wenn wir die Welt angucken, rein politisch gesehen, konzentriert man sich auf die wichtigen Fragen, zum Beispiel ökologischer Natur, eigentlich nicht. Man greift wieder auf so etwas ältere Muster zurück, wenn wir uns da die Ukraine anschauen. In Ägypten gibt es den Rollback, im Gazastreifen kracht es, NATO-Einsatztruppe und so weiter. Im Irak und Afghanistan hat man eigentlich auch keine stabilen Verhältnisse geschafft. Da geht vieles in Flammen auf, um das schöne Lied da mal zu zitieren, was wir gerade hören konnten. Und das UN-Hilfswerk hat nicht genug Lebensmittel. Jetzt wird's kalt, ob das nun in Aleppo, Kobane oder sonst wo ist. Ja, 9000 Leute sind da in dem syrischen Bürgerkrieg allein im November bisher gestorben. Viele Zivilisten. Also deswegen finde ich das Lied schon mal ganz gut, von IS mal ganz zu schweigen.
Alles geht in Flammen auf. Nun könnte man sagen, was geht mich die Krise an? Das ist ja auch der ironische Titel oder etwas sarkastische Titel der Ringvorlesung, die derzeit läuft, ja auch noch bis Anfang des Jahres. In Deutschland spürt man ja nicht so viel davon, oder ist die Krise da schon angekommen? Spüren wir es nicht, oder wie ist die Situation?
Nee, in Deutschland sind wir bisher noch eher Krisengewinnler, kann man sagen. Was die ökologische Gesamtsituation betrifft, haben wir halt auch einen rasenden Stillstand, insofern, als dass alles ausgebaut wird. Flughäfen werden ausgebaut, teilweise unter Duldung hier der Grünen, wenn ich mir da Hessen anschaue. Wir haben einen sehr, sehr niedrigen Ölpreis, der dazu führt, dass die Expansionsgesellschaft so weitermachen kann. Die CO2-Emissionen sind weltweit exponentiell gestiegen, in Deutschland auch wieder wegen der falschen Umweltpolitik. Vor den Kanaren wird nach Öl gebohrt und Indien hat versprochen, jetzt kräftig seine Kohle abzubauen. Von der Versiegelung der Landschaft, die ja jeder von uns, egal ob man nur Hessen, Thüringen, sonst wo, sich umschaut im eigenen Nahumfeld, die geht weiter, die wird auch nicht gestoppt. In Peru haben wir die 20. UN-Klimakonferenz, da wird wieder ein bisschen palavert und E.ON bereitet seine Bad Bank vor, um die Kosten, die Folgekosten des Atomstroms vor allem dem Steuerzahler irgendwann mal freundlich aufs Auge zu drücken. Bei der Finanzkrise hatten wir Vorexerzieren im anderen Bereich, wie sowas geht. Und rein zufällig hören wir dann das, was die toxische Abfallmenge aus dem Atomstrom betrifft, dass man sich da leicht verrechnet hat und dass sie doppelt so hoch ist. Also insofern vielleicht kein Wunder, dass ich das alles eher skeptisch sehe und nicht so Lichtblicke entdecken kann. Vielleicht, dass Obama nicht nur einem, sondern zwei Truthähnen das Leben geschenkt hat und begnadigt hat. Aber so qualitativ sehe ich jetzt nichts Besonderes.
Das ist ja schwierig, den Überblick zu behalten und sich überhaupt ein Bild zu machen und zu verstehen, was das für Krisen sind. Du sagst, es ist eine Staatsschuldenkrise, dann gibt es ja dann eine Währungskrise, eine ökologische Krise, in der wir mittendrin sind, und da könnte man noch mehr Krisen aufzählen. Heiner Flassbeck, dein Kollege, auch ein kritischer Ökonom, sagt, wir haben eine Überlappung der Krisen und wir haben einen Mangel an Diskussionen um dieses Thema, und er spricht auch von den deutschen Politikern, dass sie einseitig und ideologisch beraten sind. Er sagt ganz böse, das Dogma und die Einfalt regiert. Bist du auch so hart in deinem Urteil?
Ja, ich teile natürlich nicht seine primäre Wachstumsphilosophie auf keynesianischer Grundlage. Aber irgendwo hat er recht. Wir haben ja in Deutschland als auch in Europa eine Art große Superkoalition, ja, seit Jahren im Prinzip. Und sowas treibt dann eben Figuren von gestern nach oben. Wenn wir uns Jean-Claude Juncker angucken, der ja nun ein Steuerschlitzohr erster Güte ist, was die Bundesrepublik Milliarden an Steuereinnahmen gekostet hat, der jetzt auf Teufel komm raus von den dortigen Parteien, inklusive derer, die gar nicht zu dieser Koalition gehören teilweise, gehalten wird, dann ist das natürlich ein Skandal. Und wenn jetzt diejenigen wenn jetzt einige in Deutschland, in Europa sagen, ja, das ist ja unglaublich, das haben wir ja gar nicht gewusst, dann ist das natürlich auch fadenscheinig, wenn man jetzt einen Sondergutachter und Berichterstatter da nach Luxemburg schicken will. Das war doch alles bekannt, dass es so ist. Und im Grunde verhöhnt diese Kommission ja auch den Bürger. Und zwar insofern, so mein Lieblingsgebiet, Finanzmarktgeschichten, da wird ein Herr Jonathan Hill, der ein Bankenlobbyist ist und der aus dem Land stammt, was ja die Bankenunion, die ja auch schwach ist, aber immerhin maßgeblich mit hintertrieben hat, wenn man dem zum obersten europäischen Bankenaufseher macht. Das ist alles nicht gut. Und wenn man sich an die eigenen Regeln nicht hält, also das heißt die Sanktionen gegen einige Länder, die ja die Defizitkriterien wieder nicht einhalten, dann mag das zwar sachlich mit Flassbeckschen Argumenten gerechtfertigt sein, man darf sich dann aber nicht wundern, wenn mehr oder minder populistische Parteien auftauchen, die sagen, Leute, ihr stellt dauernd Regeln auf und brecht sie. Das finden wir nicht gut, weder im persönlichen noch im übergeordneten politischen, ja. Und die ganze Sparerei bringt ja auch so gesehen ohne Schuldenschnitt nicht sehr viel. Die Südländer sind weiter hochverschuldet und trotz aller Hurra-Meldungen ist es so, dass es den Menschen in Spanien, Griechenland und anderswo im Durchschnitt doch nicht viel besser geht.
Der kritische Ökonom Rudolf Hickel, der spricht ja von einer Spaltung des Euro-Landes und der hält es für sträflich naiv und spricht sogar von einer imperialen Position Deutschlands. Er sagt, es ist ein Bumerang und er sagt, dass die Bundesregierung also makroökonomisch stur ist, inkompetent und damit eben dem Euroraum schadet. Das ist auch ein hartes Urteil. Kannst du damit was anfangen?
Ja, natürlich. Also ich teile nicht seine 100% seine Vorschläge dann, weil er da so ähnlich argumentiert wie Flassbeck, aber im Prinzip ist es richtig. Ich meine, es ist eine sehr, sehr widersprüchliche und geradezu schizophrene Politik. Auf der einen Seite wird gesagt, einige Länder sollen sparen, ja, die Menschen sollen sparen und. Sie sollen nicht über ihre Verhältnisse leben. Sie sollen wettbewerbsfähiger werden, sagt dann Hans-Werner Sinn und so, kann sogar stimmen. Das geht nur, wenn die Lohnkosten, Stückkosten sinken, ja, und wenn die Produkte billiger werden. Wenn wir dann verbilligte Produkte und Preise und Löhne und so weiter in diesen Ländern haben, dann nennt man das Deflation und dann tritt Herr Draghi an, in Form des Bankensozialismus, das möglichst zu verhindern und 2% Inflation ist sozusagen das Ziel des neuen Heiligenschreins, ja. Das ist natürlich völlig widersprüchlich, muss ich sagen. Was will ich? Also akzeptiere ich dann eine Deflation und eine Bereinigung oder akzeptiere ich sie nicht? Und was man im Moment macht, ist alles gleichzeitig und da kann nichts Vernünftiges bei rauskommen, ja.
Was ist denn nun zu tun? Also wenn die Deflation zu bekämpfen erscheint ja erstmal sinnvoll, aber das ist zu kurz gegriffen, sagst du?
Die Schuldenstände kann man nicht reduzieren. Im Unterschied zu Hickel und Flassbeck sehe ich da schon ein Hauptproblem. Und da bedarf es, und da ist sich ja Hans-Werner Sinn bis zur Syriza ist man sich einig, da bedarf es eine internationale Schuldenkonferenz und da müssen Schuldenstände abgeschrieben werden. Eine andere Variante wäre, dass die EZB, da haben wir natürlich ein Anreizproblem, ja, der Schludrige oder Schlendrian wird belohnt, das sehe ich auch, ist klar, ja. Aber was nicht eintreibbar ist, das ist nicht eintreibbar, das ist eben bei Insolvenzen so, ja, auch bei Privatinsolvenzen. Wir bräuchten erstmal eine Schuldentilgungskonferenz und wenn man diese Länder in Gang bringen will, dann müsste man halt den Friedmanschen Helikopter losschicken. Das bedeutet, dass man jeden ein paar hundert oder ein paar tausend Euro in Euroland aufs Konto überweist, ja, am 1.1. Das wäre vielleicht so eine Superaktion der EU, am 1.1. nicht, die Leute gucken nachts oder am nächsten Tag mal in ihr Konto rein und dann haben sie da 1000 Euro, die Vorschläge gehen ja von 500 Euro bis 20.000, ja, oder 10.000 genauer, haben die dann mehr Geld und dann geben sie es aus, ja. Und dann kann man sagen, ja, ist denn das EU-vertragskonform? Ja, das ist es. Da steht nichts drin. Da steht zwar drin, dass die EZB die Staaten nicht alimentieren darf, was sie im Moment ja massiv tut, ja. Wäre ja alles zusammengebrochen ohne die Generalversicherung von Draghi. Aber die hält auch nicht ewig. Und das könnten sie machen. Und dann,
das heißt, wenn ich das richtig verstehe, anstatt den Banken das Geld zu überweisen oder denen billiges Geld zu geben oder die zu retten, dann lieber den Bürgerinnen und Bürgern Geld zu geben im Süden oder dann im ganzen Euro.
Allen. Sonst geht wieder einer vor das Verfassungsgericht und klagt zu Recht. Nein, alle kriegen das. Und entweder die Leute kaufen sich Güter davon, ja, nach Weihnachtsgeschäft oder so, ja, ist auch teilweise billiger dann. Oder aber sie sparen das, auch gut, dann sinken die Schuldenstände, ja, und wenn die Preise ein bisschen steigen, das hat man ja eh gewollt, ja.
Das scheint mir ein ziemlich unrealistischer Vorschlag zu sein, aber dass das jetzt alle Menschen Geld überwiesen bekommen, aber andererseits...
Also das war ein Vorschlag, Carsten, der vor einem Jahr hat das jeder für verrückt gehalten, ja, fast jeder. Und jetzt liest man an vielen, vielen Stellen, dass sogar Mainstream-Ökonomen sagen, ja, wieso eigentlich nicht, ja. Es wäre ja auch in gewissem Sinne liberal, wenn man einen Staatsskeptizismus hat, dass das dann eh so Berliner Flughafenmäßig in den Sand gesetzt wird oder sich das irgendwelche Knalltüten selber einstecken, ja. Hat's ja alles gegeben. Dann ist der Marktliberale doch eigentlich dafür und sagt, ja, der souveräne Konsument, der weiß am besten, wer mit dem Geld umgehen soll, ja. Und dann kriegt der das eben. Das wäre eine ganz einfache Lösung. Nur, die EZB verfolgt im Moment die Politik der Banken. Wir leben in einem bankensozialistischen Ausnahmeregime.
Was heißt denn bankensozialistisches Ausnahmeregime? Das klingt ja ziemlich hart. Also Regime, Sozialismus, Banken, das alles jetzt zusammen, das macht ja Angst.
Naja, das soll ja ein erklärender, ein erhellender Begriff sein und nicht ein ängstigender. Ja. Es ist einfach nur die Zustandsbeschreibung, dass das, was jetzt die EZB und die Politik macht, dazu dient, dass eben die Assetwerte, also das, was die Banken in ihren Portfolios haben, dass das nicht sinkt. Ja? Das ist die primäre Politik. Es wird immer gesagt, ja, da soll die Realwirtschaft angetrieben werden und. Ja, das kann ich oft erzählen. Das wird seit ein paar Jahren erzählt und es funktioniert nicht so richtig.
Das heißt, die Banken geben das Geld gar nicht weiter, die kriegen das billige Geld, die horten das wiederum bei
der... die kaufen Staatsanleihen davon, dann sinken die Aufschläge für bestimmte Länder, dann sagt die Politik, die klopft sich auf die Schulter und sagt, das liegt an unserer Politik und nicht an der EZB-Überschwemmungspolitik, ja. Ich meine, wenn ich das Geld kostenlos kriege, da muss ich ja irgendwo hin damit. Und das ist ja der erwünschte Effekt, dass also praktisch nicht wie in Griechenland neulich, als die gesagt haben, wir steigen aus dieser Troika-Geschichte aus, ja, Peng sind ja die Zinsen wieder raufgeschnellt. Und das will man halt irgendwie ein bisschen verändern.
Also dieser Bankensozialismus, von dem du sprichst, dieses Regime, geht eigentlich gegen das Grundprinzip der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus, dass es einen freien Wettbewerb gibt, dass Banken Gelder an Firmen geben, die dann wieder investieren. Das spricht eigentlich dagegen?
Natürlich, wir haben eine Unterhöhlung der eigentlichen Gesellschaftsordnungsgrundvorstellung. Ja? Mhm. Das haben wir auch an anderer Stelle. Ich meine, das ist ja das Beunruhigende und deswegen könnte Marine Le Pen durchaus französische Präsidentin werden. Ja? Man sich dann, wenn das so weitergeht, ja, wenn man sich die Zustände in Frankreich anschaut, man darf sich nicht wundern. Ich meine, es kommen ja noch andere Sachen dazu, dass praktisch die persönlichen Freiheitsrechte, dass die kaum noch gegeben sind. Wenn ich mir angucke, Google, NSA und diese Themen, ja. Und ich weiß nicht, ob wir da letztes Jahr schon drüber gesprochen haben, aber es hat sich ja praktisch nichts geändert. Ja?
Das heißt, wir haben eigentlich eine Aushöhlung des Wirtschaftssystems, die Grundgesetze, die selbst die Mainstream-Ökonomen propagieren an den Universitäten, die werden nicht eingehalten oder ausgehöhlt, abgesehen mal von demokratischen Strukturen, die auch ausgehöhlt werden.
Ja, richtig. Wir haben an mehreren Stellen haben wir da einen regelrechten Angriff. Und ich meine, wenn man sich's anschaut, wer ist EU-Ratspräsident? Das ist der Herr Tusk, ja. Was hat der Herr Tusk gesagt? Hat der gesagt, Europa braucht hier ein klares Standing und wir müssen mal einen Ersatz für Google und so weiter als öffentliches Gut auf europäischer Ebene mit Schutz des Bürgers machen? Nö. Der hat gesagt, die Kohle soll, also jetzt die physische Kohle, ja, da soll man nicht viel machen, TTIP, ja. Auch diese merkwürdigen Wandlungen von Sigmar Gabriel in der letzten Woche, TTIP ist doch klasse, ja. Und ja, und so geht es dann eben im alten Takt weiter. Und ich weiß auch nicht, die Bundesregierung sagt, ja, ist ja schwierig, da die Amis zu kontrollieren. Aber selbst Partner der EU, also Großbritannien, ist ja nun ein EU-Land und die zapfen ja in Frankfurt und in der Tiefsee genauso die Kabel an. Ja. Das heißt, es geht ja bis ins Zentrum der Europäischen Gemeinschaft, diese Angelegenheit. Und man macht ja nichts, nicht? Beim Snowden, der kriegt jetzt erfreulicherweise da den alternativen Nobelpreis. Da traut sich die schwedische Regierung nicht mal, das verlesen zu lassen, da im Parlamentsgebäude oder wo die das immer machen. Hier wird er nicht zugelassen bei dem Untersuchungsausschuss. Man müsste nur sagen, ja, der Snowden hat Spionage gemacht und Spione muss man nicht ausweisen, auch mit dem Abkommen mit den USA nicht. Man muss ihn offiziell zum Spion erklären und schon hat er hier ein gesichertes Aufenthaltsrecht, meiner Meinung nach. Ja, bin ja kein Jurist, aber was man so liest, wär's doch so, ja. Und ich meine, wenn man sagt, ja, die zapfen da überall die Kabel an, ja, warum lässt man sich denn dann im Bundestag außer in den abhörsicheren vielleicht räumen? Warum lässt man sich da denn überall abhören? Ich habe nicht gehört, dass vor der amerikanischen Botschaft, ja, hätte ja doch die Bundesregierung einen Störsender aufbauen können, ja, um diesen Begriff mal aufzunehmen. Haben sie aber nicht gemacht. Das heißt, aus der amerikanischen Botschaft mitten in Berlin wird weiterhin alles abgehört, nicht? Und man spielt da so, ja, da kann man halt nichts machen, so ist das halt. Uns wird runtergelabert und so nach dem Motto, ja, ist schon irgendwie peinlich, ja, aber irgendwo auch nicht zu ändern mit unseren wunderbaren Partnern, ja. Also ich finde, es findet ein Frontalangriff an mehreren Ecken statt, sozusagen, auf die Grundfesten unserer Gesellschaftsordnung. Und das ist nicht erfreulich. Aber solange die Leute günstig einkaufen können zum Weihnachtsfest und einen schönen billigen Flachbildschirm kriegen, ja, und die Kerzenpracht und so weiter und ein schöner Weihnachtsmarkt, da scheint das durchzugehen, ja.
Du bist zwar kein Jurist, aber auch Soziologe, und der Soziologe Hartmut Rosa hat auch im Rahmen der Ringvorlesung gesagt, wenn wir das kapitalistische Wirtschaftssystem nicht massiv umbauen, dann wird es ein apokalyptisches Ende nehmen, weil er, da spricht er von der Steigerungslogik, die stürme Weltverhältnisse hervorbringt. Er sagt wir, aber wer soll denn dieses Wirtschaftssystem und auch das demokratische System umbauen? Das ist ja eine fast schier unlösbare Aufgabe. Wer ist denn wir?
Naja, ich glaube, ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt ja einige Versuche, zum Beispiel die Ringvorlesung, in der Rosa das ja auch so gesagt hat. Ich teile da vollkommen seine Meinung, ja. Sehe da auch schwarz, nicht nur rosa, sogar schwarz, er ja auch. Und ich vermute, es wird zu einem zu Zusammenbrüchen kommen, primär über die ökologische Schiene, ja. Und dann wird es das Umlenken geben. Das dauert aber noch. Also dieses System, dem gebe ich noch 10, 20 Jahre. Und dann wird das bemerkbar, dummerweise weltweit eben. Das Blöde ist ja, wenn man lokal was tut, merkt man das weltweit. Also wenn ich das vielleicht kurz sagen darf, ich war letzte Woche auf Spiekeroog, ja, das ist eine schöne Insel. Da in der Nordsee und eine schöne kleine Insel, und da macht man auch ökologisch einiges. Zum Beispiel gibt es da keinen Flughafen, da gibt es keine Autos, da darf man noch nicht mal eigentlich mit dem Fahrrad fahren, außer die Insulaner und so. Und dann war da ein Vortrag von einem Herrn, der da so Oberranger praktisch ist, ja, der sich sehr gut über die physikalisch-naturwissenschaftlichen Bedingungen da auskannte. Und der hat dann Folgendes erzählt. Der hat gesagt, den Klimawandel dort spürt man schon. Die pazifische Auster, die wandert und so weiter. Und der Meeresspiegel, der steigt. Jetzt hat man ja Deiche hinter denen, also wirklich meterhohe Deiche. Einige Spaziergänger erschrecken sich da das erste Mal, wenn sie das sehen. Die sagen, was ist denn da los? Ja, sind wir jetzt im komischen futuristischen Film oder so? Also hinter den Deichen verschanzen sich die Menschen, die da leben, ja, und die gar nicht wissen, wie lange die halten und wie hoch die so sein müssten. Und davor ist halt das Watt, was ja erstmal nicht so belebt aussieht, wo aber sehr viel drin ist, das wird immer weiter unter Wasser gesetzt, ja. Und dann die wahren Globalisten, das sind ja die Vögel, ja, die teilweise 9000 Kilometer fliegen. Südafrika ist dann so das Endreiseziel, ja, für den Winter. Und die machen da auf Spiekeroog Halt. Das sind Zehntausende, Hunderttausende von Vögeln. Und die müssen da kräftig Nahrung ansetzen, damit die zweite Runde, also die machen einmal Pause und das halt auf diesen Inseln, dann geht's weiter, ja. Und jetzt werden die bei Gelegenheit dazu aber gar nicht mehr die Möglichkeit haben, wenn das alles unter Wasser steht. Das heißt, lokal kann man einiges machen, aber den globalen Zusammenhang müssen wir auch sehen. Und vor allem, es ist ja auch so, neben der Erderwärmung sind da ja Schiffsrouten, ohne die menschliche Globalisierung ja gar nicht funktioniert. Und da wird ja der ganze Ramsch aus China und so weiter ran transportiert, ja. Und wenn eines dieser Schiffe, was unter welcher Flagge auch immer dann läuft, und es hat ja viele beinahe Unfälle da schon gegeben, gerade letztes Jahr war ja so ein Fall, und wenn eins davon mal irgendwie auseinanderkracht, ja, und das Öl da also ins Meer kommt, dann kann man diese ganzen Inseln alle über Jahrzehnte vergessen. Und da sieht man, wie das Lokale und das Globale zusammenhängen. Und diese globalen Geschichten, also die müssen wir halt einschränken. Ja? Wenn jemand in Australien sein Auto anlässt, dann wirkt sich's aufs gesamte Weltklima aus. Und wenn wir es hier machen mit unseren schönen Autos, ganz genauso.
Ja, ja, die Weltzusammenhänge, das ist... Ja, also ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann vielleicht mal was Positives zu besprechen haben. Bis dahin verschanzen wir uns hinter Deichen und vielleicht auch hinter Mauern. Helge, wir werden uns sicher widersprechen, wenn nächstes Jahr die Ringvorlesung weitergeht. Bis dahin wünsche ich dir trotzdem einen gemütlichen Jahreswechsel und all das, was du feierst.
Ich möchte auf etwas Positives noch hinweisen.
Ja?
Und zwar heute Abend spricht ja die Barbara Muraca. Und das ist ja genau das Thema, was du am Anfang auch angesprochen hast, nämlich Décroissance, also europäische, südeuropäische Wachstumskritik für eine radikale gesellschaftliche Transformation. Und vielleicht kann sie ja eine etwas bessere Antwort auf die zuletzt gestellte Frage, als ich es gerade getan habe, geben.
Das Ganze heute, wann geht's eigentlich los? Ich vergesse es immer, 18 Uhr.
Ja, stimmt.
Baba Muraca im Rathausfestsaal zu Erfurt im Rahmen der Ringvorlesung Was geht mich die Krise an? Südeuropäische Wachstumskritik für eine radikale gesellschaftliche Transformation. Dr. Barbara Muraca wird heute Abend sprechen im Rathausfestsaal. Helge, vielen Dank.
Ja,
dir einen
gerne.
Schönen Tag und wir hören uns nächstes Jahr wieder.
Ja, gerne.
Tschüss.
Tschüss. Mach's gut.